Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr, Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Große Verluste an der Schweizer Börse. Der SMI gibt um 5,4% nach. Der größte Verlust der Wirtschaftsgeschichte. AIG verliert im letzten Jahr 1.000 Millionen Dollar. Großzügige Versprechen für Gaza. An einer Konferenz werden 3.000 Millionen oder 3 Milliarden Dollar Aufbauhilfe in Aussicht gestellt. Die IAEA warnt, der Iran könnte weiter an der Atombombe bauen und Syrien auch. Miles Davis und John Coltrane. Vor 50 Jahren waren sie sozusagen Partner für Klassik im Jazz. Und Bill O'Brien, ein kleiner US-Banker, der weiß, was seine berühmten Kollegen vergaßen. Leih nur denen Geld, von welchen du es mit Sicherheit zurückbekommst.
Well, you know, it's primary. You have to loan to people that you know can pay you back. That's it in a nutshell.
Das wär's im Wesentlichen. Man muss sich halt nur dran halten. Banking bei den Amischen im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Stefan Wüthrich mit dem Nachrichtenüberblick.
An der Schweizer Börse hat es heute große Verluste gegeben. Der Swiss Market Index schloss 5,4% im Minus bei 4.438 Punkten. Das ist der tiefste Stand seit 6 Jahren. Die Aktie der UBS verlor über 10%, jene der Credit Suisse über 7%. Die Angst vor einer weiteren Verschärfung der Wirtschaftskrise hat auch an anderen Handelsplätzen für negative Zahlen gesorgt. In den USA fiel der Dow Jones Index erstmals seit 1997 unter die Marke von 7.000 Punkten. Im Moment liegt er laut Thomson Reuters bei 6.833 Punkten. Das ist ein Minus von 3,3%. Die US-Regierung unterstützt den einst weltgrößten Versicherungskonzern AIG zum dritten Mal mit einer Milliardenzahlung. Diesmal erhält AIG vom Staat 30 Milliarden Dollar. Die Regierung hat bereits 150 Milliarden Dollar in den AIG-Konzern gepumpt. Allein im letzten Quartal des vergangenen Jahres hat der Versicherungsriese einen Verlust von 62 Milliarden Dollar verzeichnet. Der Konzern hatte sich vor allem mit Versicherungen auf hochspekulative Papiere übernommen. AIG gehört neben der Citigroup zu den größten Verlierern der Finanzkrise. Rund 3 Milliarden Dollar. So viel Geld soll der Gazastreifen erhalten für den Wiederaufbau nach dem Krieg zwischen der Hamas und Israel. Das Geld ist zusammengekommen an einer Geberkonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Die Vertreter von rund 70 Staaten nahmen daran teil. Unter anderem hat Saudi-Arabien den Palästinensern 1 Milliarde Dollar zugesagt. Italien, Deutschland und die USA haben finanzielle Hilfe in dreistelliger Millionenhöhe angekündigt. Der ägyptische Präsident Mubarak sagte, damit der Wiederaufbau im Gazastreifen erfolgreich sein könne, brauche es eine Einheitsregierung aller palästinensischen Gruppen. Zugleich warf ein Hamas-Sprecher den Geberländern vor, mit ihrem Boykott der Hamas-Regierung den Wiederaufbau im Gazastreifen zu behindern. Justizministerin Wittmer-Schlumpf erhält bei ihrem Besuch in Washington keine Gelegenheit, mit ihrem Amtskollegen Eric Holder über die UBS zu sprechen. Denn der US-Justizminister hat sich in dieser Angelegenheit für befangen erklärt. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement bestätigt eine entsprechende Agenturmeldung. Justizminister Holder war in seinem Beruf als Rechtsanwalt früher auch für die UBS tätig gewesen, und zwar in einem Rechtsstreit wegen Diskriminierung. Die Bundesrätin werde das Thema UBS deshalb mit einer anderen hochrangigen Person im US-Justizministerium besprechen, hieß es im Departement. Mit Ulrich Schlüer, Martin Landolt und Max Schopach sind heute zu Beginn der Frühjahrssession 3 neue Nationalräte vereidigt worden. Für den Zürcher SVP-Politiker Schlüer ist es ein Comeback. Er wurde bei den letzten Wahlen nicht wiedergewählt, rückt nun aber für den in den Bundesrat gewählten Ueli Maurer nach. Neu in den Rat kommt der Glarner BDP-Vertreter Martin Landolt. Er wurde vor 3 Wochen zum Nachfolger von SP-Vertreter Werner Marti gewählt. Dank Landolt stellt die BDP nun 5 Mitglieder im Nationalrat und erreicht jetzt erstmals Fraktionsstärke. Der Aargauer Sozialdemokrat Max Schopa schließlich ersetzt Urs Hoffmann, der Ende November in den Aargauer Regierungsrat gewählt wurde. Auch die Pensionskasse des Bundes, die Publica, leidet unter der Finanzkrise. Mit einem Deckungsgrad von knapp 96% schloss sie das vergangene Jahr in Unterdeckung. Im Jahr zuvor hatte der Deckungsgrad noch über 106% betragen. Sanierungsmaßnahmen sind vorerst aber keine geplant. Dies sei vorläufig nicht nötig. Die meisten Informations- und Polizsendungen des Schweizer Fernsehens werden in der Stadt Zürich produziert. Das soll sich ändern, findet die Berner Stadtregierung. Künftig sollen solche Sendungen vermehrt aus Bern kommen. In einer Mitteilung schlägt die Regierung unter anderem vor, die Inlandredaktion des Schweizer Fernsehens nach Bern zu verlegen. Außerdem sollten Sendungen wie die Arena oder der Club in Bern produziert werden. Die Konzentration auf den Standort Zürich sei aus medienpolitischen und auch aus föderalistischen Gründen fragwürdig. Im westafrikanischen Guinea-Bissau haben Militärangehörige den Präsidenten erschossen und die Macht an sich gerissen. Laut portugiesischen Medien griffen Soldaten am frühen Morgen die Residenz von Präsident João Bernardo Vieira an. Der Präsident habe flüchten wollen und sei dabei erschossen worden. Guinea-Bissau wird von internationalen Drogenhändlern als Umschlagplatz für den Kokainschmuggel nach Europa benutzt. Zum Wetter. Im Norden fällt morgen zunächst noch vereinzelt Regen, oberhalb von 800 Metern auch Schnee. Später gibt es vielerorts sonnige Abschnitte. Im Osten und an den Voralpen bleibt es zum Teil trüb. Im Süden ist es bewölkt und zeitweise fällt Regen. Die Temperatur erreicht beidseits der Alpen 8 bis 11 Grad. Am Mittwoch scheint mit Föhn zunächst die Sonne, gegen Abend kommt Regen auf, außer im Osten. Im Süden regnet es den ganzen Tag und die Höchsttemperatur liegt bei 9 Grad. Mit Föhn gibt es bis 13 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News mit diesem bekannten Stück von Miles Davis. So what? Was soll's? Der bekannteste Titel auf dem wohl berühmtesten Jazz-Album, aufgenommen vor genau 50 Jahren. Thema hier in gut einer Viertelstunde. Zuvor 100 Milliarden. AIG baut den größten Jahresverlust der Wirtschaftsgeschichte. Gaza, enorme Summen werden versprochen, große Skepsis bleibt. Iran, dieses Atomprogramm sei gefährlich, sagt die IAEA und nicht nur das des Iran. Brigitta Gadient, die neueste Fraktionschefin im Nationalrat, um sie herum wird es jetzt lauter. 500 neue Kraftwerke in unserer Energieserie, der Blick auf die unproblematische Wasserkraft. Sie schafft Probleme. Und nach Miles Davis, Bill O'Brien. Seriöses US-Banking bei den Amischen und Rafik Hariri. Das Dossier zu einem Mordprozess, in dem fast nur Politik eine Rolle spielt. Echo der Zeit. $100 Milliarden Verlust für das letzte Jahr, meldet der amerikanische Versicherer AIG. Was tun mit einer solchen Meldung, einer weiteren solchen Meldung? Wir fragen uns immer wieder, wie vermittelt man so eine Zahl? Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann probiert es.
$100 Milliarden, was ist das schon im Zeitalter der Milliardenverluste? Zum Beispiel ein Rekord. Denn noch nie hat ein Unternehmen in einem Jahr so viel Geld verloren wie AIG im letzten. Wäre es ein Gewinn und kein Verlust, es wäre ein Grund zum Jubeln. $100 Milliarden, was ist das schon im Zeitalter der Milliardenverluste? Zum Beispiel sehr viel Geld. Man könnte es auch anders ausgeben. Für ein Jahr Entwicklungshilfe weltweit oder für 1,2 Millionen jener Jagd-Events in England, die AIG noch im letzten Herbst für das Management organisiert hat. $100 Milliarden, was ist das schon im Zeitalter der Milliardenverluste? Zum Beispiel eine Zahl, die sich ergab, weil AIG zu lange und zu heftig mit Credit Default Swaps jonglierte, mit strukturierten Produkten also. Ein Internetblogger schreibt, würde ein Komet die Erde treffen, hätte das zumindest einen positiven Effekt, das Ende von AIG. 100 Milliarden Dollar, was ist das schon im Zeitalter der Milliardenverluste? Zum Beispiel eine Nachricht, die die Finanzmärkte in helle Aufregung versetzt. Was kommt da noch? Wer kommt da noch? Und wie teuer wird das alles? Die Börsen in Paris, London, New York, Zürich und anderswo stürzen ab, vor allem wegen AIG. 100 Milliarden Dollar, was ist das schon im Zeitalter der Milliardenverluste? Zum Beispiel ein Betrag, der die Staatskasse weiter bluten lässt. Bereits zum vierten Mal muss der US-Staat AIG vor der Pleite retten, Steuergeld in Milliardenhöhe aufwerfen. Rund 80% der AIG-Aktien gehören inzwischen dem Staat. Auch kommende Generationen werden AIG in Erinnerung behalten, mindestens einmal im Jahr, dann, wenn die Steuerrechnung kommt.
Der Versuch, eine unfassbare Zahl fassbar zu machen. Der Beitrag von Beat Zoltermann. Sechs Wochen nach dem Krieg im Gazastreifen haben heute Vertreter von rund 70 Staaten im ägyptischen Sharm el-Sheikh über den Wiederaufbau gesprochen und tüchtig Geld versprochen. Dank großer Spenden aus Saudi-Arabien, den USA und von der Europäischen Union sind bis zum Abend fast 3 Milliarden Dollar zusammengekommen. Die müssten eigentlich ausreichen, um die Kriegsschäden zu beseitigen, doch so schnell wird das nicht gehen, denn mit Geld allein lässt sich der Wiederaufbau im Gazastreifen nicht umsetzen. Auslandredaktor Robert Stähli.
Es fehlte nicht an hehren Worten heute an der Gaza-Konferenz von Sharm el-Sheikh.
We gather today to address the humanitarian and early recovery needs of the Palestinian.
Man sei hier versammelt, um die dringendsten humanitären Bedürfnisse des palästinensischen Volkes zu befriedigen, sagte Hillary Clinton.
Our pledge of over $900 million.
Und sie kündigte an, die USA würden dafür 900 Millionen Dollar zur Verfügung stellen. Andere Redner taten es ihr gleich, wobei die meisten als Bedingung anfügten, das Geld dürfe auf keinen Fall in die Hände der radikal-islamischen Hamas gelangen. Mit ihren Spenden verfolgen viele der Geberländer damit auch ein klares politisches Ziel, indem sie mit ihrem Scheckbuch die Hamas vom Wiederaufbau ausschließen wollen. Bis zur Stunde sind rund 3 Milliarden Dollar an Spenden für den Wiederaufbau zusammengekommen. Das entspricht ungefähr der Summe der Kriegsschäden, wie sie von der UNO ermittelt worden ist. Zum ersten Mal in der Geschichte komme die Weltgemeinschaft damit für den kompletten Sachschaden eines Krieges auf, meinte Roy Dickinson, der Vertreter der EU-Kommission in Jerusalem. Ob sich mit diesem vielen Geld die Lage der Bevölkerung im Gazastreifen tatsächlich bessert, bleibt indes fraglich. Entscheidend wird sein, was Israel jetzt macht.
Israel fully supports the conference and the idea to strengthen.
Israel unterstütze alle Schritte, welche der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zugute kämen, sagte der israelische Regierungssprecher Mark Regev heute in der BBC. Aber man werde, wie die internationale Gemeinschaft, genau darüber wachen, dass kein Geld in die Hände der Hamas gelange. Israel denkt dabei weiterhin nur an Überlebenshilfe, nicht aber an den Wiederaufbau von zerstörten Gebäuden. Zement, Stahl und selbst Glas gelangen weiterhin nicht in den Gazastreifen, weil diese Baustoffe nach der Auffassung der israelischen Regierung für den Bau von Schmuggeltunnel oder Raketen zweckentfremdet werden könnten. Aber ohne diese Güter ließe sich Gaza nicht wieder aufbauen, sagt John Ging, der Leiter des UNO-Flüchtlingshilfswerkes für die Palästinenser.
Unless the crossings open, we cannot expect any improvement in the situation here.
Verschiedene der Redner in Sharm el-Sheikh forderten Israel deshalb auf, jetzt die Grenzen zum Gazastreifen zu öffnen und die Friedensgespräche mit den Palästinensern fortzusetzen. Im Gazastreifen ist man indes überzeugt, dass auch diesen wohlgemeinten Worten der Staatengemeinschaft keine israelischen Taten folgen werden. Die Blockade, so ließ Jerusalem jüngst verlauten, werde erst wieder aufgehoben, wenn der palästinensische Raketenbeschuss aufhöre und der entführte israelische Soldat Gilad Shalit wieder freikomme.
Die Unterstützung wäre da, aber sie kommt nicht rein. Robert Stähli. Der Iran, besitze genügend angereichertes Uran, um eine Atombombe zu bauen. Das behauptet mit US-Generalstabschef Mike Mullen gestern zum ersten Mal ein hoher US-Militär. Mohammed El-Baradei, der Chef der UNO-Atombehörde IAEA, drückte sich heute etwas vorsichtiger, aber immer noch erstaunlich deutlich aus. Der Iran lasse weiterhin jegliche Transparenz vermissen, kritisierte er und nähere damit den Verdacht, heimlich nach Atombomben zu streben. Er sagte auch anderes, auch Syrien arbeite an einem heimlichen Atomprogramm. Der Beitrag von Fredrik Steiger.
Wenn sich die UNO-Atombehörde IAEA in Wien zu ihrer Frühjahrssitzung trifft, gilt die gespannte Aufmerksamkeit regelmäßig einem Punkt, dem Länderbericht über den Iran. Die diesjährige Bewertung lässt keinerlei Raum für Optimismus. Selbst der bisher stets überaus diplomatische IAEA-Chef Mohammed El-Baradei nimmt inzwischen kein Blatt mehr vor den Mund. Teheran fahre unerschüttert fort mit der Urananreicherung und handle intransparent. Es gebe keinerlei Fortschritte zur Lösung der Probleme.
The agency regrettably was unable to make any progress on the remaining issues, which give rise to concern about possible military dimensions.
Das verstärke die Besorgnis, dass der Iran heimlich nach Atombomben strebe. El-Baradei appelliert deshalb an die Mullahs.
I urge Iran to unblock this stalemated situation.
Der Iran müsse nun die Lage deblockieren, sehr schnell. Denn im jüngsten Iran-Bericht der UNO-Atombehörde steht auch, dass das Land seit November bei der Anreicherung rapide vorangekommen sei. Die IAEA revidiert frühere, niedrigere Zahlen und spricht jetzt von gut 1000 Kilo schwach angereichertem Uran. Genug, um zumindest eine Bombe zu bauen, erklärte im Fernsehsender CNN der oberste US-General Mike Mullen.
We think they do, quite frankly, and Iran having a nuclear weapon, I believe, for a long time is a very, very bad outcome for the region and for the world.
Und das wäre sehr, sehr schlecht für die Sicherheit im Nahen Osten und in der ganzen Welt. Dennoch mäßigen die USA neuerdings ihre Rhetorik. Während Präsident George Bush noch mit Militärschlägen drohte, scheint es der neuen US-Regierung ernst damit, auf multilaterale Lösungen zu setzen. Greg Scholte, der US-Botschafter bei der IAEA, versprach heute, man wolle in erster Linie die UNO-Atombehörde stärken, so dass sie ihre Aufgaben gerade auch gegenüber Problemländern wie Iran wahrnehmen könne. Das ist auch dringend nötig, zumal der Iran nicht mehr das einzige Problemland ist. In Nordkorea stocken die Gespräche über einen Atomverzicht. Im instabilen Atomwaffenstaat Pakistan gilt die Situation als brandgefährlich und nun zeigen IAEA-Inspektionen, dass auch noch Syrien heimlich ein Atomprogramm betrieb oder sogar weiterhin betreibt. Mohammed El-Baradei:
Further analysis of the environmental samples taken from Deir al-Zur site has been carried out, revealing additional particles of
In einer 2007 von den Israelis zerstörten Forschungsanlage entdeckten nämlich die IAEA-Experten Uran. Syrien behauptet zwar niemals einen Reaktor besessen zu haben und kein Atomprogramm zu betreiben, das gefundene Material stamme vielmehr von israelischen Raketen. Das erachtet El-Baradei jedoch als unwahrscheinlich.
The agency's current assessment is that there is low probability that the uranium was introduced by the use of missiles.
Außerdem klagte er, weigere sich Syrien genauso wie der Iran, zentrale Fragen der UNO-Atombehörde zu beantworten. Kein Wunder, dass der IAEA-Chef zunehmend genervt ist und wenige Monate vor Ende seiner Amtszeit die bisherige Zurückhaltung ablegt. Wer sein Nachfolger wird, ist noch offen. Fest steht aber, er erbt eine Menge Probleme.
Fredrik Steiger. Die bürgerlich-demokratische Partei BDP ist die jüngste Partei im Bundeshaus. Und sie ist eine noch jüngere Fraktion. Seit der Wahl des Glarners Martin Landolt in den Nationalrat vor 3 Wochen hat die BDP 5 Mitglieder im eidgenössischen Parlament und erreicht damit Fraktionsstärke. Das bedeutet für die Partei von Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf mehr Sitze in den Kommissionen, 200.000 Franken vom Bund und mehr Redezeit. Aber nicht nur das, es rückt auch eine sonst eher leise Politikerin ins Zentrum der Diskussionen. Oliver Washington aus dem Bundeshaus.
Im Bundeshaus profilieren kann sich oftmals, wer am lautesten schreit, wer seine Ideen am besten vermarktet. Brigitta Gadient passt eigentlich nicht wirklich in diese Welt. Die zurückhaltende Bündnerjuristin liebt mehr die leisen Töne, nicht das laute Poltern. Ein Nachteil sei dies nicht, auch nicht als Präsidentin der neuen BDP-Bundeshausfraktion, glaubt sie.
Ich denke, es geht vor allem auch um Zusammenarbeit miteinander. Da gehören Gespräche, der Dialog dazu, es gehört Überzeugungsfähigkeit dazu. Für mich basiert Überzeugungsfähigkeit weniger auf Lautstärke als auf Fachwissen und Sachkompetenz und ich werde mich versuchen, diesbezüglich einzubringen.
Es ist genau dieses Verständnis von Politik, das Gadient, ehemalige SVP-Nationalrätin, heimatlos gemacht hatte. Die Geschichte ist bekannt, vor einem Jahr kam es zum Bruch. Und nun also ist Gadient die erste Präsidentin der BDP-Fraktion. Für die Bündnerin ist dies vor allem eine grosse Ehre. Und obwohl ihre Fraktion nur 5 Mitglieder zählt, ist Gadient überzeugt, dass die BDP in Einzelfragen eine zentrale Rolle spielen könne.
Die BDP wird sicher ab und zu das Zünglein an der Waage spielen können. Also je nachdem, wie unsere Fraktion entscheidet, kann sie wirklich den Ausschlag geben.
Bei der Ersatzwahl im Kanton Glarus vor 3 Wochen holte sich die BDP mit Martin Landolt den Sitz des zurückgetretenen SP-Manns Werner Marti. Damit hat das Mitte-Links-Lager zwar eine hauchdünne Mehrheit verloren, viel verändern dürfte sich deshalb aber trotzdem nicht, denn in Umwelt- oder auch Energiefragen stimmt die BDP traditionellerweise mit den Linken, in Wirtschaftsfragen aber schließt sie sich der grossen bürgerlichen Mehrheit an. Die BDP will sich denn auch als bürgerliche Partei profilieren mit einem grünen Anstrich. Klare Konturen hat dieses Profil noch nicht. Profilieren muss sich eine Partei aber auch, indem sie versucht, andere Parteien zu attackieren. Eine solche politische Kampfansage ist aber definitiv nicht die Sache von Gadient. Sie sagt:
Gut, es sind natürlich letztlich überall, alle Parteien sind Konkurrenten und Konkurrentinnen.
Ganz anders Parteipräsident Hans Grunder. Er weiß ganz genau, wo er in Zukunft Wählerstimmen holen will.
Wir greifen sicher die SVP an, der linke Flügel der SVP, das ist ganz klar. Und das andere Segment ist wahrscheinlich im Moment die grosse Partei von den Bürgern, die in keiner Partei sind. Dort haben wir schon jetzt festgestellt, dass wir sehr viel Punkt sammeln können.
SVP-Fraktionschef Kaspar Bader zeigt sich ob dieser Kampfansage fast schon provozierend gelassen. Er sagt gegenüber Radio DRS lediglich, Parteien kommen und verschwinden, Punkt. Als Fraktion hat die BDP nun die Möglichkeit, sich auch auf nationaler Ebene zu profilieren. Dabei, so scheint es, ist Grunder mehr fürs Grobe zuständig, während Gadient für eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen sorgen soll. Aber, so möchte man sagen, auf Bundesebene braucht es mehr als Höflichkeiten poltern, damit sich die BDP auch langfristig eine Zukunft sichern kann.
In unserer Serie von Beiträgen zum Thema Energie haben wir schon eine ganze Reihe von Themen angesprochen, zuletzt den neuesten Stand der Diskussion um die Sicherheit von Kernanlagen. Thema heute, die Wasserkraft. Die ist wieder gefragt. Über 500 Kleinwasserkraftwerke sind in der Schweiz geplant. Sie sind wichtiger Teil der Strategie des Bundes, welche erneuerbare Energien fördert. Nur kann auch die Herstellung erneuerbarer Energien die Umwelt gefährden. Priscilla Imboden über eine einfache Lösung, die nicht wirklich einfach ist.
Am Wallibach im Goms, am Taschinerbach im Prättigau, an der Simme im Simmental. An vielen noch ungenutzten Bergbächen planen die Stromfirmen Kleinwasserkraftwerke. Über 530 Projekte haben sie für das neue Fördermittel des Bundes, die kostendeckende Einspeisevergütung, angemeldet. Ob diesem Ansturm staunte auch Michael Kaufmann, Vizedirektor des Bundesamtes für Energie.
Wir gehen davon aus, dass an vielen Orten jetzt Wasserkraftwerke wieder angeschaut werden. Zum Teil sind es Projekte, die von alter Zeit her auch schon diskutiert worden sind. Es gibt aber auch neue Ideen und mir scheint, da ist eine kleine Renaissance der Wasserkraft im Gange.
Eine kleine Renaissance, denn die Zeiten, in denen riesige Staumauern in die Höhe gezogen wurden und ganze Talschaften unter Wasser setzten, sind vorbei. Jetzt seien nur noch kleine Staudämme möglich, sagt Michael Kaufmann. Das Ausbaupotenzial bei der Wasserkraft ist denn auch begrenzt.
Wir haben vorsichtige Schätzungen gemacht. Man muss hier einbeziehen, dass da Restwasserbestimmungen eingehalten werden müssen bei Sanierungen, dass durch die Klimaänderung auch zum Teil das Wasserregime in den Alpen sich verändern wird. Aber wenn man dies alles vorsichtig rechnet, sind wir auf einen Zubau der Wasserkraft von rund 5% gekommen, die wir als realistisch betrachten.
Rund 5%, das tönt nicht nach viel. Aber die Wasserkraft spielt eine gewichtige Rolle bei den Plänen des Bundes, die Stromproduktion aus erneuerbarer Energie bis 2030 um 15% auszubauen. Rund die Hälfte davon soll aus der Wasserkraft stammen. Gerade jene, die sonst bei jeder Gelegenheit mehr erneuerbare Energie fordern, bekunden wenig Freude an den vielen kleinen Staudammprojekten, die Umweltschutzverbände. Daniel Häuser, Projektleiter Gewässerschutz beim WWF, erklärt:
Das Problem mit diesen Projekten ist eigentlich, dass sie in die letzten unberührten Gebiete dringen. Wir haben ja heute schon 95% der Gewässer, die ökologisch und ökonomisch erschließbar sind, genutzt. Und jetzt geht es also darum, die Zitrone vollständig auszupressen.
Die Umweltschutzverbände sorgen sich, dass Gemeinden und Kantone versucht sein könnten, selbst in Gebieten von nationaler Bedeutung Bewilligungen für Kleinwasserkraftwerke zu erteilen. Der WWF könnte zwar mit Einsprachen gegen diese Projekte vorgehen, zieht aber eine andere Lösung vor.
Das kann man, aber es ist einfach auch nicht ein wirklich konstruktiver Weg. Wir denken, man sollte diese Planung eigentlich schon vorne wegnehmen, dass man mit klaren Kriterien eigentlich Ausscheidungen schon vornherein macht, sodass man nicht in Gebieten streiten muss, wo eigentlich von vornherein klar ist, dass man dort keine Wasserkraft fördern sollte.
Mit dieser Forderung rennt der WWF beim Bundesamt für Energie neuerdings offene Türen ein. Vizedirektor Michael Kaufmann hat einen Vorschlag, um den Staudammwildwuchs zu verhindern.
Wir fordern eine Sachplanung. Wir denken auch, dass es gut ist, dass die Kantone entsprechende Richtplanungen machen. Der Kanton Uri hat das übrigens vorbildlich gemacht, aber da können andere Kantone auch noch etwas dazu beitragen.
Eine Planung also, die festlegt, wo die Wasserkraft ausgebaut werden kann und welche Gebiete unberührt bleiben sollen. Die Gemeinden dieser Gebiete könnten durchaus ebenfalls profitieren, sagt Michael Kaufmann, etwa indem sie aus dem Landschaftsrappen entschädigt würden, in der Höhe der entgangenen Wasserzinsen. Auf diese Weise, hofft der Vizedirektor des Bundesamtes für Energie, könnte der Konflikt zwischen Nutzung und Natur gelöst werden.
Priscilla im Boden. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen: Miles Davis und John Coltrane, Partner für Klassik im Jazz. Bill O'Brien, der Banker bei den Amischen und seine guten Geschäfte. Und Rafik Hariri, der Tod dieses Politikers führt zum politischsten Prozess, den man sich überhaupt denken kann. Heute vor 50 Jahren gingen 6 Musiker in ein New Yorker Studio. Die 5 Jazzer, jeder einzelne damals schon ein Star, und der Bandleader Miles Davis spielten zusammen das Album Kind of Blue ein, das zum Überklassiker des Jazz werden sollte, zum epochalen Wurf, zum meistverkauften Jazzalbum. Jazzredaktor Beat Blaser versucht, das Einmalige dieses Werkes in Worte zu fassen, und zwar am Beispiel des bekanntesten Titels, So What.
Dieser Plattenanfang ist die pure Provokation. Packt man so seine Hörer mit einem melancholischen Zwiegespräch von Klavier und Bass? Endlich eine Melodie. Eher eine Skizze allerdings und alles ist verkehrt. Der Bass spielt die Hauptstimme, die Bläser kommen hinterher. Eigentlich ist das Gospelmusik. Der Prediger ruft, die Gemeinde antwortet. Amen. Oder eben, wie das Stück heißt, So What? Was soll's? Und jetzt plötzlich dasselbe einen Halbton höher, die Spannung nimmt zu. Die Stimmung ist etabliert. Chef Miles Davis übernimmt das erste Solo. Kaum eine Jazz-Improvisation ist öfter nachgespielt worden. Kein Jazz-Trompeten-Schüler, der diese Linie nicht schon transkribiert und geübt hätte. Da stimmt einfach alles. Der coole Gestus, die austarierten Phrasen, die präzis gesetzten Pausen, die dramaturgische Intelligenz. Selbst die kleinen Patzer scheinen gewollt. Das Sextett von Miles Davis zu diesem Zeitpunkt ist am Auseinanderfallen. Bill Evans ist eigentlich schon weg, John Coltrane und Cannonball Adderley auf dem Absprung zur eigenen Band. Die Stimmung ist gereizt, man rauft sich zusammen. Jetzt das zweite Solo von Tenorsaxophonist John Coltrane. Die Atmosphäre endet schlagartig. Was eben Coolness pur war, ist jetzt grüblerische Introspektion. Coltrane ist ein ewig Suchender, einer, der mitleidlos mit sich und uns in die Musik eintaucht, immer brennend das Letzte aus sich herausholt. Welche Erholung, die Improvisation von Cannonball Adderley. Die 120 Kilo Frohnatur hüpft förmlich. Sein Saxophon transportiert luftige Leichtigkeit, schöne Melodien, Kinderlieder fast. Der Pianist Bill Evans nutzt sein Solo für ein paar Akkordtupfer. Seine Kollegen quittieren mit «So what?». In diesem Stück zeigen Miles Davis und seine Musiker den ganzen Jazz, die Haltungen, das Denken, die Menschen dahinter. Das Stück So What erzählt, woher es kommt, und es weist in die Zukunft. Diese Musik beschäftigt uns Nachgeborenen bis heute und sie ist aktuell wie am ersten Tag.
So What? Das Stück aus Miles Davis' Jahrhundertalbum Kind of Blue. Jazzredaktor Beat Blaser hat es uns erläutert. Und nach unserem Jazz-Experten endlich auch jemand, der weiß, wie man eine Bank führt. Der Banker Bill O'Brien im Lancaster County in Pennsylvania benutzt alles, bis hin zum Kirchenregister, um die Kreditwürdigkeit seiner Kunden zu prüfen. Der Landkreis Lancaster ist eine Gegend, die von den Amish bewohnt wird, einer Glaubensgemeinschaft mit Wurzeln in der Schweiz und Deutschland. Und weil die Amish nach besonderen Regeln leben, musste O'Brien auch nach besonderen Methoden suchen, um ihre Kreditwürdigkeit zu prüfen. Er macht solides Banking nach alter Schule und die Hometown Heritage Bank, die jährlich rund 300 Millionen Dollar an Krediten an die Amish vergibt, hatte 2008 eines ihrer besten Jahre. Aus gegebenem Anlass der globalen Finanzkrise, der Bericht von Peter Vögele aus dem Örtchen Paradise in Lancaster County, Pennsylvania.
In Paradise, einer Kleinstadt in Lancaster County, Pennsylvania, klingt der Verkehr mitunter etwas anders. Diese Gegend ist Heimat einer der ältesten und größten Gemeinschaft der Amish, einer Religionsgemeinschaft, die ursprünglich aus Südwestdeutschland, dem Elsass und der Schweiz stammt. Die Amish, wegen ihres Glaubens verfolgt, flohen anfangs des 18. Jahrhunderts aus Europa nach Amerika. Sie leben noch heute so wie damals, ihr strenger Glaube verbietet den Gebrauch von Autos oder Elektrizität. Auf den Feldern sieht man deshalb noch vierspännige Pflüge. Und ihre Sprache, das Pennsylvania Dutch, ist für Schweizer leicht verständlich.
Komm essen. You know that?
Yes, of course.
Man fühlt sich wie durch eine Zeitmaschine in die Vergangenheit zurückkatapultiert, wenn man an einem Wochenende unter Hunderten von Amish auf einer Farm einer Versteigerung beiwohnt. Die Männer und die kleinen Knaben, schwarz gekleidet mit Strohhut, die Frauen und Mädchen in altmodischen Röcken und Häubchen, alles sehr einfache, aber sehr sorgfältig und teuer gefertigte Kleider. In dieser Welt, im Städtchen Paradise und in ganz Lancaster County, herrschen für Banker paradiesische Zustände, weil Bill O'Brien von der Hometown Heritage Bank aus der Not eine Tugend gemacht hat. Und das zahlt sich jetzt aus. Amish passen nicht in die amerikanische Welt, die auf Kredit beruht. Für jeden Amerikaner ist die sogenannte Credit History, der Beleg, dass er Schulden macht und diese auch abbezahlt, lebenswichtig. Denn diese Credit History und das sogenannte Credit Rating sind Voraussetzung für den Erhalt eines Kredits, entscheidend für die Kreditwürdigkeit. Doch die Amish machen fast keine Schulden, haben also keine Credit History und kriegen deshalb oft nicht einmal eine Kreditkarte, weiß Bill O'Brien.
That's the problem. We actually get Amish call us and say, I never had any debt. And now I want just a credit card, and they turned me down. I'm 50 years old. I've always paid all my commercial loans back, but I can't get a credit card.
Das macht den Kauf eines Hauses kompliziert. Umso mehr, als die Bank eine Hypothek, die ein Amish aufgenommen hat, nicht weiter verkaufen kann, weil dies laut Gesetz nur bei Häusern geht, die gewissen Standards genügen, die traditionell versichert sind, Zentralheizung und Elektrizität haben. Die Amish haben das alles nicht. Bill O'Brien kann also eine Hypothek auf ein Amish-Haus nicht weiterverkaufen, kann jene ganze Kaskade, die den Zusammenbruch des Finanzsystems verursacht hat, nicht in Gang setzen. Aber er bleibt auf dem Risiko sitzen.
Here we don't, there's no market to sell our loans. We have to make them, service them here locally. So you own the risk.
Bill O'Brien trägt das Risiko für jedes Darlehen, jede Hypothek, die er an einen Amish vergibt. Und weil die Amish nicht in das traditionelle Raster von Credit History und Credit Rating passen, muss Bill O'Brien andere Wege finden, um die Kreditwürdigkeit seiner Kunden zu prüfen. Er macht es unter anderem mit diesem Buch.
This is called the Church Directory of the Lancaster County Amish.
Mit dem Kirchenregister. Ein Buch, das Auskunft über Herkunft, Eltern, Kinder, Beruf gibt.
Their children, their birth dates. The Lancaster County Amish Registry is a big part of just identifying the Amish and figuring out who's who.
Und das Who is Who ist das Entscheidende für jeden Kredit. Jeden Monat legt O'Brien etwa 1600 Kilometer zurück, um seine Kunden zu besuchen. Er weiß, wie sie leben, ob sie kreditwürdig sind oder nicht. Etwa 300 Millionen Dollar an Krediten vergibt O'Brien jährlich an Amish und 2008 war das beste Jahr für die Bank, seit er sich zurückerinnern kann.
We have not lost any money. Never written any loan off, never charged any money off. Their level of delinquency is minimal.
Seine Bank habe kaum je Geld verloren, kaum je einen Kredit abschreiben müssen, sagt O'Brien. Am Ende kann man eben nur jenen Leuten Geld leihen, von denen man weiß, dass sie das Darlehen zurückzahlen können, sagt O'Brien.
Well, you know, it's primary. You have to loan to people that you know can pay you back. That's it in a nutshell.
Und Bill O'Brien ist einer der wenigen Banker, die in diesen Zeiten gut lachen haben.
Peter Vögele war in Pennsylvania auf den Spuren soliden amerikanischen Bankings. Das Attentat auf den ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten und Milliardär Rafik Hariri wird wieder zum Thema. Eben hat das internationale Libanon-Tribunal in der Nähe von Den Haag seine Arbeit aufgenommen. Rafik Hariri wurde vor rund 4 Jahren in Beirut ermordet, mit ihm 22 weitere Menschen. Für Hariris Familie sowie seine politischen Verbündeten besteht kein Zweifel. Sie vermuten Syrien hinter dem Anschlag. Doch bewiesen ist das bis heute nicht. Auf die Richter dieses internationalen Tribunals in Den Haag wartet eine schwierige Arbeit. Die politische Opposition im Libanon stellt seine Legitimität ganz grundsätzlich in Frage. Denn dieses Tribunal, zusammengesetzt aus libanesischen und anderen Richtern, wurde von der UNO eingesetzt, gegen den Willen eben dieser Opposition und eines Teils der Bevölkerung. Das Dossier von Nahost-Korrespondentin Irene Meyer in Beirut.
Das Meer an der Beiruter Korniche schäumt. Regen tropft auf die überlebensgroße bronzene Statue von Rafik Hariri, dort an der Strandpromenade, wo der libanesische Politiker am 14. Februar 2005 zusammen mit 22 weiteren Menschen getötet wurde. Der Krater, den die Bombe aufgerissen hatte, ist zugeschüttet, der Tatort neu asphaltiert. Es wird wieder gejoggt und spaziert an der Korniche. Aber vergessen ist Hariri nicht. Und der Wunsch, die Wahrheit über das Verbrechen zu erfahren, ist immer noch groß. Und so ist es auch die Erwartung an das internationale Libanon-Tribunal, sagt die Lehrerin Mai, die auf der Strandpromenade spaziert.
Ce que j'attends, c'est la justice. La vérité et la justice.
Wahrheit und Gerechtigkeit, davon spricht auch Rachid Fayad in seinem Büro in der Innenstadt.
Oui, certainement, on a l'espoir de trouver la vérité.
Rachid Fayad ist ein enger Vertrauter der Familie Hariri. Er ist ehemaliger Programmdirektor des Hariri-eigenen Fernsehsenders Mustaqbal und heute Kolumnist der Zeitung Annaha. Er hat für dieses Tribunal gekämpft und ist überzeugt, dass der Hariri-Prozess den Libanon politisch stabilisiere.
Le tribunal va mettre fin à une série de, d'assassinats politiques.
Die Serie der politischen Attentate wäre gestoppt, glaubt Fayad.
En plus, ça donne une leçon à toutes.
Und außerdem wäre allen Bürgern und Regimen in der Region eine Lektion erteilt. Politische Verbrechen würden nicht länger straflos bleiben. Fayed und viele Libanesen und vor allem Politiker des Hariri-Lagers hoffen, dass das Tribunal diese Lektion Syrien erteilen werde, denn sie verdächtigen das syrische Regime und seine Geheimdienste des Mordes an Hariri. Doch die kritischen, unabhängigen Stimmen sind in den letzten 4 Jahren nie verstummt und sie sind auch heute laut und eindringlich. Ihr Hauptargument: Das Libanon-Tribunal sei ein politisches Tribunal. Hassan Jouni, Professor für internationales Recht an der libanesischen Universität in Beirut, sagt:
Je dis pas que les juges sont politisés. Je dis le contexte est politisé.
Er spreche nicht von den Richtern, aber der Kontext, in dem dieses Tribunal gegründet wurde, sei politisch und man müsse dabei den regionalen politischen Zusammenhang sehen.
On a créé ce tribunal dans le contexte politique de la région. On a voulu de ce tribunal.
Das Tribunal sei ein Mittel, um Syrien unter Druck zu setzen, sagt Jouni und erinnert an die politische Großwetterlage damals, 2005, als der Mord geschah, und 2007, als der UNO-Sicherheitsrat mit einer Resolution die Gründung dieses Gerichts durchsetzte, gegen den Widerstand der libanesischen Opposition und einem guten Teil der Bevölkerung. Die Regierung Bush in den USA drängte auf dieses Tribunal. Einer ihrer Erzfeinde war Syrien und der Irakkrieg war in vollem Gang. Erinnern Sie sich, sagt Hassan Jouni, 5 Minuten nach dem Attentat wurde Syrien ohne jeden Beweis verdächtigt.
Das Szenario, das wir in Beirut haben, Assassinat der Hariri, 5 Minuten nach dem Assassinat, wir accusieren die Syrien, wir wissen nicht, warum wir accusieren.
Der Druck wuchs, Syrien musste abziehen aus dem Libanon und der erste UNO-Ermittler Detlef Melis trat auf. Ein umstrittener Ermittler, sagt Rechtsprofessor Jouni.
Melis, der hat die Enquete gemacht, à mon avis, sans doute, et là je. Je sais ce que j'ai dit et il a fait que de la politique.
Melis habe Politik gemacht. Er habe von Anfang an, ohne wirkliche Beweise vorzulegen, Syrien öffentlich und namentlich verdächtigt. Melis habe zum Beispiel seinen Hauptzeugen Sadiq ausreisen lassen. Dieser Mann habe ausgesagt, bei der Vorbereitung des Attentats dabei gewesen zu sein. Heute sei er spurlos verschwunden.
Pourtant lui, ce monsieur est venu chez Melis, il veut dire, moi, j'étais.
Unter Melis verhaftete die libanesische Justiz 7 Personen. Ohne Anklage saßen sie alle über 3 Jahre lang in Haft. 3 von ihnen wurden letzte Woche von der libanesischen Justiz plötzlich freigelassen, ohne Erklärung, ohne Rechtfertigung. Übrig geblieben sind 4 inhaftierte Generäle. Sie standen 2005 an der Spitze der libanesischen Sicherheits- und Geheimdienste, die weitgehend von Syrien gesteuert und kommandiert wurden. Die Nachfolger von Melis, Serge Brammertz und Daniel Belmar, buchstabierten zurück. Sie äußerten sich zufrieden mit der Zusammenarbeit Syriens und Belmar sprach in seinem letzten Bericht nur noch vage von einem internationalen Netzwerk, das hinter dem Mord stehe. Nun ist Ermittler Belmar zum Chefankläger des Libanon-Tribunals geworden und sagt, er werde die Auslieferung der 4 Generäle ans Tribunal verlangen, schränkte aber gegenüber dem Fernsehsender Al Arabiya ein, er sei trotz der intensiven Ermittlungen noch nicht in der Lage, eine spezifische Anklage zu erheben. Das heißt, heute ist dies ein Tribunal ohne Angeklagte.
Pour l'instant, il n'a pas un accusé.
Ein einzigartiger Fall in der internationalen Justiz, sagt Rechtsprofessor Hassan Jouni, so wie auch das Tribunal einzigartig sei. Ein Mord an einem Politiker lande vor einem internationalen Gericht, dort, wo sonst üblicherweise Völkermord und Kriegsverbrechen verhandelt würden. Warum kommt denn zum Beispiel der Mord an der ehemaligen pakistanischen Regierungschefin Benazir Bhutto nicht vor ein internationales Tribunal, fragt der Beiruter Politologe Karim Makdisi. Oder warum klärt ein internationales Tribunal nicht, wer verantwortlich ist für den Tod von 150.000 Opfern im libanesischen Bürgerkrieg?
The question of justice is in everybody's heart is something which should be universal.
Die Frage von Recht und Gerechtigkeit ist eine universelle, sagt der Professor für internationale Politik an der amerikanischen Universität in Beirut. Den Opfern auf allen Seiten müsse Gerechtigkeit widerfahren. Wenn sie selektiv sei, wie hier, frage man sich unwillkürlich, warum. Makdisis Antwort, Rafik Hariri sei für die damalige amerikanische Regierung und für den Westen ein wichtiger Alliierter gewesen in ihren politischen Plänen im Nahen Osten. Und der Verdacht gegen Syrien habe da gut hineingepasst.
Because he was in a part of a larger project, which was pro-US or pro-Western. I mean, that's the simple answer. As I said, there are people that were assassinated from, you know, in the opposition or others, and there's nobody who's particularly following.
Heute hat sich der Wind allerdings gedreht. Syrien wurde aus der internationalen Isolation herausgeholt. Der neue amerikanische Präsident Obama sucht das Gespräch mit Damaskus und auch Saudi-Arabien startet Versöhnungsversuche mit Syrien. Das Tribunal dürfte dies allerdings nicht beeinflussen. Chefankläger Belmar versprach gestern, die Richter am Tribunal würden unabhängig arbeiten und sich nur vom Recht, von Beweisen und ihrem eigenen Gewissen leiten lassen.
Das Dossier Hariri-Prozess, von der es Nahost-Korrespondentin Irene Meyer in Beirut. Das war Echo der Zeit, verantwortlich war Urs Bruderer. Für die Nachrichten Christian Lüscher, Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.